Wir haben es mit Sicherheit schon einmal alle erlebt, dass wir Menschen begegnen, die zu viel von sich halten. Die sich besser darstellen als andere, sie denken, sie wissen mehr, sie können mehr oder sind etwas Besseres als die anderen, wobei die meisten Menschen in ihrem Umfeld der Überzeugung sind, dass es eigentlich genau andersherum ist. Und wir haben dann in unserem Sprachgebrauch so einige Sprichwörter, die mit Hilfe einer Metapher diesen Hochmut bloßstellen oder mit denen solche Leute mal zurechtgestutzt werden können. Wir sagen zum Beispiel manchmal, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen schmeißen. Oder wir sagen, wenn die Kuchen reden, haben die Krümel zu schweigen. Mit solchen Sprüchen geben wir dann zu verstehen, mach dir mal klar, wer du eigentlich bist und vor wem du dich hier gerade so aufspielst. In der Gemeinde in Rom, damals standen Heidenchristen in der Gefahr, sich auf eine ähnliche Weise über die Juden zu erheben. Und Paulus, er wird in unserem Text heute die Heiden mit Hilfe einer Illustration etwas zurechtstutzen müssen, um sie vor einem hochmütigen Umgang mit ihren jüdischen Geschwistern zu warnen. Und diesen Text, den wollen wir uns jetzt einmal lesen aus dem Römerbrief, das Kapitel 11. Da lesen wir ab Vers 11 bis Vers 24. Römer 11, ab Vers 11. Da schreibt Paulus, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Auf keinen Fall, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen retten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepropft würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind. Strenge gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzupropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden. Letzte Woche haben wir zusammen über die ersten Verse aus dem Kapitel 11 nachgedacht. Wir haben gesehen, wie Paulus den Juden zusichert, dass sie nicht verstoßen sind. Gott hat sein Volk Israel nicht verstoßen. Diese These, die hat Paulus in den ersten Versen belegt und er hat gezeigt, wie Gott immer noch dabei ist, seine Verheißungen, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, zu erfüllen. Paulus hat uns gezeigt, dass Gott sich immer noch an seinen Bund mit Israel hält, indem er einen gläubigen Überrest aus den Juden errettet. Die gläubigen Juden, sie haben gesehen, dass Gott sehr viele Heiden rettet und viele Juden von Gott verstockt worden sind. Und aus diesem Grund sind die Juden eifersüchtig geworden. Und Paulus hat uns gezeigt, warum sie verstockt worden sind. Es ist eine Konsequenz ihres Ungehorsams. Das haben wir mit drei Zitaten aus dem Alten Testament von Paulus belegt bekommen. Paulus hat mit diesen ersten Versen aus Kapitel 11 die Juden in ihrer Zuversicht und in ihrer Hoffnung auf die Verheißungen Gottes gefestigt und gestärkt. Sie durften sich gewiss sein, dass Gott alle Zusagen, die er im Alten Testament an sein Volk gemacht hat, dass er sie erfüllen wird. Und wir haben gesehen, dass genauso wie aus dem Kapitel 8 ein Gläubiger sich seines Heils gewiss sein kann, so durfte das Volk Israel sich seiner Verheißungen gewiss sein. In den kommenden Versen wird jetzt Paulus sich an die Heiden wenden und er wird ihnen zeigen, was diese Wahrheit, die er im Vorfeld zu Israel geredet hat, was diese Wahrheit jetzt für die Heiden bedeutet. Wir sehen im Verlauf dieses Briefes, dass Paulus vor seinem geistigen Auge auf der einen Seite die Juden sitzen hat und auf der anderen Seite die Heiden sitzen hat. Paulus spricht mal zu dem einen und mal zu dem anderen und er ermahnt beide, er demütigt beide, um beide auf eine Augenhöhe zu bringen, um beide zu demütigen und Einheit zwischen diesen zwei Kulturen in der Gemeinde zu schaffen. Paulus hat in den ersten 10 Versen von Kapitel 11 also zu den Juden gesprochen, aber er hat zu den Juden vor den Ohren der Heiden gesprochen, kann man sagen. Das ist ein Brief, der an diese gemischte Gemeinde ging und beide haben das gelesen. Also auch die Heiden sollten hören oder lesen, was den Juden zugesagt wurde, mit dem, dass Gott sagt, ich habe mein Volk nicht verstoßen. Und was er zu den Juden gesagt hat, das benutzt Paulus jetzt, um eine Ermahnung an die Heidenchristen zu richten. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen in diesen Versen 11 bis 24. Ihr dürft die Gliederung einmal einblenden. Wir sehen in den Versen 11 bis 15, dass Paulus den Heiden zeigt, was ihr Reichtum ist. Er wird ihnen zeigen, dass Israel auch der Reichtum für die Nationen ist. Und dann werden wir im zweiten Teil ab Vers 16 diese Ermahnung sehen, die Paulus an die Heiden richtet, wo er ihnen klar macht, wilde Zweige rühmen sich nicht gegen die natürlichen Zweige oder gegen die edlen Zweige. Paulus, er hat in den vorangegangenen Versen 7 bis 10 erklärt, warum so viele aus dem Volk Israel verstockt sind. Und auf diese Tatsache nimmt er jetzt im nahen Kontext direkt mit Vers 11 Bezug, indem er diese einleitende Frage hier stellt, wo er sagt, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fielen? Auf gar keinen Fall. Paulus, er hat in den Versen davor gesagt, dass Gott einen Teil Israels verstockt, weil sie ungehorsam gewesen sind. Und die gläubigen Juden haben also beobachtet, wie nur sehr wenige Juden zum Glauben kommen, wie auf der anderen Seite aber sehr viele Heiden gläubig werden. Und für die gläubigen Juden stand die Verheißung des Alten Testaments damit als ob auf wackeligen Beinen. Die Existenz Israels ist für sie anscheinend ins Wanken geraten. Israel ist am Straucheln, so wie Paulus es hier im Vers 11 sagt. Und ein Jude, der das beobachtet, der denkt sich, es scheint jetzt so, als wenn wir als Nation Israel verworfen sind und endgültig fallen werden. Als wenn wir kurz davor sind, unsere Existenz zu verlieren. Und Paulus, er streitet das ab. Er wiederholt hier diese vehemente Ablehnung auf gar keinen Fall. Paulus, er verwendet in diesem Abschnitt sehr häufig dieses Wort fallen oder hinfallen. Wir haben in Kapitel 9, Vers 6 schon gelesen, nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel. Und dieses Wort hinfallen lesen wir auch sehr oft im Alten Testament, wenn wir über das Volk Israel lesen, wenn wir zum Beispiel in das Buch Josua schauen. Da ermutigt Josua das Volk Israel und sagt, Gott hat kein einziges Wort, das er Mose geboten hat, hinfallen lassen. Gott steht zu seinen Verheißungen. Und mit dieser Aussage hat Paulus damals in Kapitel 9 dieses Thema eingeleitet. Und wir sehen durch den ganzen Verlauf in diesen drei Kapiteln, wie Paulus dafür argumentiert, dass nichts von den Verheißungen an Israel hinfällt. Auch wenn einige Israeliten verstockt sind, heißt es noch lange nicht, dass Israel als Nation fallen wird. Und diesen Punkt, den wird Paulus jetzt mit unserem ersten Abschnitt mit ab Vers 15 oder bis Vers 15 begründen. Paulus, er sagt weiter im Vers 11, sondern durch ihren Fall, also durch den Fall Israels, ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl. Paulus, er sagt hier also im Vers 11, dass die Nationen gerettet wurden, weil Israel zum großen Teil gefallen ist. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie sich das ganz praktisch in der Ausbreitung des Evangeliums gezeigt hat. Wenn wir sehen, wie in der Apostelgeschichte Paulus missioniert, dann sehen wir, er geht immer zuerst zu den Juden. Er geht immer zuerst in die Synagoge. Und eine Szene zeigt uns das sehr anschaulich in Kapitel 13. Da lesen wir im Vers 46, und Paulus und Barnabas äußerten sich freimütig und sprachen, also er redet dort zu Juden, zu euch musste notwendigerweise das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Paulus, er wendet sich mit dem Evangelium zu den Nationen, weil die Juden es von sich stoßen. Und dann kommen die Heiden durch das Evangelium zum Glauben und die Juden denken sich, wie kann Gott uns jetzt beiseite stellen und so viele Heiden retten? Israel wird also eifersüchtig auf die Rettung der Nationen. Und wenn wir jetzt noch einmal auf diese Formulierung im Vers 11 schauen, dann lesen wir hier, dass die Nationen gerettet werden, um Israel zur Eifersucht zu reizen. Und diese Aussage, sie impliziert diesen Gedanken, als wenn die Errettung der Heiden ein Mittel zum Zweck ist. Gott rettet Heiden, um Israel zur Eifersucht zu reizen und sie dann am Ende zu retten. Wer eifersüchtig wird, der begehrt seine Beziehung zurück. Und durch die Errettung der Heiden weckt Gott in seinem Volk Israel den Eifer eines Juden nach dieser Bundesbeziehung zu Gott. Und wir sehen damit, dass das Ziel Gottes bei der Errettung von uns Heiden die Rettung seines Volkes Israel ist. Der Fall oder die Ablehnung Israels hat also die Rettung der Heiden zur Folge gehabt und damit zeigt Paulus, wie Gott es in seiner Souveränität wieder mal geschafft hat, aus bösen Dingen etwas Gutes zu machen. So wie es Josef damals über die Boshaftigkeit seiner Brüder sagte, ihr habt Böses im Sinn gehabt, Gott aber gedachte es gut zu machen. Und dann sagt Paulus weiter im Vers 12, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl. Paulus sagt hier also, ich möchte durch die Rettung der Nationen Israel zur Eifersucht reizen, damit letztendlich die Vollzahl Israels gerettet wird. Und damit wendet sich Paulus an die Heiden und er sagt ihnen, wenn Gott es geschafft hat, aus dem Ungehorsam Israels eure Rettung zu schaffen, wie viel mehr wird die Rettung von ganz Israel euer Reichtum sein? Und an dieser Stelle merken wir, dass die Verheißungen Gottes und sein Handeln an Israel auch etwas mit uns als Heiden, mit uns als Nationen zu tun haben. Gott segnet uns Heiden durch sein Volk Israel. Weiter ab Vers 13 lesen wir, denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reize und einige aus ihnen rette. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Paulus sagt mit diesen Worten, meine eigentliche Ehre in meinem Aposteldienst ist die, dass durch meinen Dienst an den Heiden letztendlich meine Brüder gerettet werden. Er sagt hier, ich predige euch Heiden das Evangelium, damit meine Volksgenossen eifersüchtig werden und gerettet werden. Und damit macht Paulus diesen Gedanken noch konkreter, dass sein Dienst an den Heiden im Prinzip Mittel zum Zweck ist. Er sagt ihnen aber, wieder hier im Vers 12, keine Sorge, liebe Heiden, wenn Israel dann eifersüchtig geworden ist und einmal wieder von Gott angenommen sein wird, dann wird es auch für euch als Heiden Leben aus den Toten bedeuten. Mit anderen Worten, sei nicht traurig, lieber Heide, dass du nur Mittel zum Zweck bist. Die Annahme Israels wird für dich Segen und Reichtum sein. Gott macht uns Heiden also durch sein Volk Israel reich. Ihr Reichtum ist unser Reichtum. In den vorangegangenen Kapiteln musste Paulus einige ermahnende und demütigen Worte an die Juden richten. Er musste sie in ihrer Selbstgerechtigkeit zurechtstutzen. Und wir merken jetzt an diesem Gedankengang von Paulus, dass sich das Blatt jetzt wendet und Paulus die Heiden jetzt ins Visier nimmt und sie davor warnt, sich gegen das Volk Israel zu erheben. Und darin wird Paulus jetzt in den kommenden Versen ab Vers 16 sehr konkret. Und damit sind wir im zweiten Hauptteil, wo Paulus jetzt das Verhältnis zwischen Juden und Heiden mit einem Ölbaum vergleicht. Paulus hat uns gerade gezeigt, wie die Rettung durch das Volk Israel zu den Nationen kommt. Und das illustriert Paulus uns jetzt erstmal mit zwei kleinen Beispielen. Er sagt im Vers 16, wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Paulus, er illustriert das Vorhergesagte jetzt zuerst mit einem Teig und dann mit einem Baum. Die Elberfelder 2006, sie übersetzt hier im ersten Vergleich mit Erstlingsbrot. Im Urtext steht einfach nur Erstling. Und es ist gemeint, also das erste Stück vom Teig, woraus man dann eine größere Teigmenge macht. So wie Paulus zu den Korinthern sagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also so wie das erste Stück Teig ist, woraus du dann eine größere Teigmenge machst, so wird dann am Ende auch der ganze Teig sein. Und er zeigt einfach mit diesen zwei Illustrationen folgendes Prinzip. So wie der kleine Erstling vom Sauerteig zum Beispiel dann den ganzen Teig durchsäuert oder so wie der Saft von einem Baum von den Wurzeln her in alle Zweige gelangt, so kommt auch der Reichtum oder die Errettung durch das Volk Israel zu allen Nationen hin. Damit sagt Paulus den Heiden, dass das Volk Israel der Ursprung all dieser Segnungen ist. Israel ist der Erstling des Teiges. Oder die Wurzel des Baumes. Jesus sagte zu der samaritischen Frau damals am Jakobsbrunnen, das Heil kommt aus den Juden. Das sagte einer samaritischen Frau, die zu einem Mischvolk gehörte, Mischvolk aus Heiden und Juden. Und genau das ist der Punkt, den Paulus hier machen möchte. Paulus wird jetzt hier konkreter im Vergleich mit diesem Baum und er wählt bewusst einen Ölbaum, der charakteristisch für Israel steht. Und er sagt weiter ab Vers 17, wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mit teilhaftig geworden bist, rühme dich nicht gegen die Zweige. Hier wird Paulus hier sehr direkt zu den Heiden. Und er sagt den Heiden erstmal, ihr seid der wilde Ölbaum und Israel ist der edle Ölbaum, sagt er dann am Ende hier im Vers 25. Gott hat aus dem edlen Ölbaum, also aus Israel, einige Zweige herausgebrochen. Das bedeutet das, was wir vorher in diesem Kapitel im Vers 7 gesehen haben, dass Gott einen Teil der Israeliten verstockt hat. Er hat sie damit quasi vom wahren Israel abgetrennt. Wir haben im Kapitel 9 gelesen, nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Er meint, dass die gläubigen Juden das wahre Israel zeigen. Und was mit den Heiden geschehen ist, illustriert Paulus jetzt damit, dass sie aus diesem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurden. Also Gott hat aus der Masse der Heiden Einzelne herausgenommen und diese wilden Heiden, können wir sagen, in diesen edlen Baum hineingepropft. Und damit bekommen diese wilden Ölzweige jetzt etwas ab von diesem Saft des edlen Baumes und von der Fettigkeit dieses Baumes. In den vorangegangenen Versen haben wir gesehen, wie Paulus dafür argumentiert, dass Gott Israel nicht verworfen hat. Sie sind nicht verstoßen. Und das zeigt Paulus uns jetzt mit dieser Illustration des Baumes, des Ölbaumes. Paulus zeigt uns hier, dass Gott nicht den ganzen Baum ausgerissen hat und an diese Stelle den wilden Ölbaum pflanzt, sondern es sind einzelne Zweige aus diesem Baum herausgerissen. Der Baum besteht noch, der Baum lebt noch. Der Grundstock Israels mit seinen Wurzeln ist bestehen geblieben und davon profitieren wir Heiden jetzt. Die Heiden in Rom, sie mussten das hören oder lesen, dass Gott Israel nicht verstoßen hat, damit sie sich nicht auf Kosten der Juden etwas auf ihre Errettung einbilden. Er macht den Heiden hier klar, du hast nur deshalb etwas vom Kuchen abbekommen, weil mein Volk Israel noch Bestand hat. Matthäus zeigt uns in seinem Evangelium, wie die Heiden, dass wir Heiden wie Hunde sind, die etwas von den Krümeln essen, die da vom Tisch gefallen sind. Eine echt demütigende Botschaft an uns Heiden. Und genauso gebraucht Paulus hier diese Illustration, um den Heiden zu sagen, dass sie froh sein können, von den Verheißungen Israels zu profitieren. Paulus sagt hier, dass wir teilhaftig geworden sind. Genauso wie es in Epheser 3, Vers 6 schreibt, die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus durch das Evangelium. Auch hier bezeichnet Paulus uns Heiden als Mitteilhaber der Verheißung. Die Verheißungen sind nicht von Israel weggenommen worden und den Heiden oder der Gemeinde gegeben worden, sondern wir Heiden bekommen Anteil an den bestehenden Verheißungen Israels. Heißt, wir Heiden, wir werden von allen Verheißungen, von allen Gaben Gottes an Israel profitieren. Wir Heiden, wir haben etwas von der Sohnschaft etwas abbekommen, die Israel gegeben wurde. Wir dürfen auch Kinder Gottes werden, so wie Israel. Israel hat das Gesetz und die Propheten bekommen. Wir haben diese Bücher heute genauso in unserer Bibel. Wir dürfen daraus lernen, wir profitieren davon. Und auch über solche Verheißungen wie zum Beispiel den Besitz des Landes werden wir einmal profitieren. Wenn wir einmal in den Propheten Sacharja schauen, Kapitel 17, Vers 16, da lesen wir, und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von allen Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, dasjenige von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten, über dieses wird kein Regen fallen. Weiter sehen wir in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 24, da steht, und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, also im Licht der Stadt Jerusalems, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen, und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, und dort wird keine Nacht sein, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Also diese Prophezeiungen, sie zeigen uns, dass die Heiden sowohl im tausendjährigen Reich als auch in der Ewigkeit von der Nation Israel in irgendeiner Weise profitieren werden. Es wird uns nicht sehr detailliert beschrieben, aber wir haben dennoch Anhaltspunkte, dass wir von diesem Land profitieren werden. Sie werden dorthin gehen. Und an diesen Beispielen sehen wir, dass das Heil durch Israel zu den Nationen kommt, was auch in Ewigkeit so bleiben wird. Wir bekommen Anteil von Israel. Und damit zeigt Paulus den Heiden jetzt, was für ein törichter Hochmut es ist, sich als Heide in irgendeiner Weise besser darzustellen als einen Juden. Das lesen wir jetzt hier weiter im Vers 18. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern es ist andersrum. Die Wurzel trägt dich. In der Sprache der Theologie würden wir sagen, oder würde das heißen, dass du als Heide nur gerettet bist, weil es Israel gibt und nicht andersrum. Durch Israel wurde deine Rettung geschaffen. Wir als Heiden, wir stehen und fallen mit dem Volk Israel. Damit sagt Paulus, dass die Heiden quasi an dem Ast sägen, auf dem sie selber sitzen, wenn sie sich über die Juden erheben. Israel ist eure Grundlage, sagt Paulus. Ihr Heiden, ihr wachst jetzt an dem Israelbaum. Es ist nicht ein universeller Gemeindebaum, an dem es Judenzweige oder Heiden und Heidenzweige gibt, sondern Heiden wachsen auf den Wurzeln Israels. Die Wurzel braucht die Zweige nicht, aber die Zweige brauchen die Wurzel. Und das war eine sehr demütigende Ansage an die Heiden. Und im Vers 19 führt Paulus jetzt ein Gegenargument vor, welches jetzt von Seiten der Heiden vielleicht kommen könnte. Und er sagt zu den Heiden, du wirst nun sagen, ja, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepropft wurde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben, du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Und mit dieser Aussage hier im Vers 19 reflektiert Paulus das Denken eines Heiden, der sagen könnte, Gott hat die Juden ausgerissen und uns an ihre Stelle gesetzt, heißt ja, dass wir offensichtlich irgendwie besser sind als sie. Und auf dieses Denken der Heiden reagiert Paulus jetzt mit den folgenden Versen und er sagt uns hier im Vers 20, auf welcher Grundlage die Zweige herausgebrochen werden oder stehen gelassen werden. Und diese Grundlage ist der Glaube. Es sagt uns hier Paulus aber nicht, dass Gott den Heiden stehen lässt, weil er so fähig gewesen war und Glauben hervorbringen konnte. Wir stehen durch oder mittels des Glaubens. Und wenn Paulus hier im nächsten Satz sagt, dass wir deswegen nicht hochmütig sein sollen, dann ist es genauso der Fall, wenn ein Heide jetzt sagen würde, ich glaube, deswegen bin ich gerettet und du hast nicht geglaubt, deswegen bist du nicht gerettet. Das wäre genauso eine Überheblichkeit. Wir Heiden, wir dürfen damit unseren Glauben, damit nicht stolz sein auf unserem Glauben und uns damit für etwas Besseres halten, dass Israel nicht glaubt. Das sagt uns dieser Vers, weil er direkt im Anschluss sagt, sei nicht hochmütig, niemand kann sich darauf etwas einbilden, dass er glaubt. Paulus spricht hier ab Vers 20 deswegen eine sehr deutliche Warnung an die Heiden aus, wo er sagt, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Und das ist hier keine leere Drohung von Paulus. Paulus hat im Vers 20 gesagt, dass sie Gott fürchten sollen. Gott ist derjenige, der einsetzt und der herausschneidet. Hier sagt Paulus, dass Gott Strenge anwenden wird und Zweige herausschneiden wird, die ihn nicht fürchten und nicht an seiner Güte bleiben. Diese Dinge sagt Paulus den Heiden, um sehr deutlich gegen Hochmut gegenüber Israel zu warnen. Und Paulus zeigt den Heiden hier Gott als denjenigen, der herausreißen kann und der einpropfen kann, damit Gott gefürchtet wird. Was Paulus mit diesen Zeilen also erreichen möchte, ist, dass die Heiden sich unter die Furcht Gottes demütigen sollen und sich nicht über die Juden stellen. Es ist nicht das Ziel von Paulus, hier den Heiden Angst einzujagen, dass sie ihr Heil wieder verlieren können. Das würde seinen Aussagen aus Kapitel 8 widersprechen. Und Salomo, er sagt uns in den Sprüchen, dass die Furcht Gottes der Anfang der Erkenntnis ist, womit ein Erkennungsmerkmal eines gläubigen Menschen ist. Gläubige Menschen nehmen Gottes Warnungen ernst. Sie fürchten Gott, sie lassen sich durch die Furcht Gottes korrigieren und sie bleiben in ihm. Ungläubige Menschen verachten Gottes Warnungen, sie bringen keine Frucht, wie wir es auch am Gleichnis vom Weinstock sehen, und sie werden herausgeschnitten. Und mit dieser Schärfe warnt Paulus hier vor der Sünde der Überheblichkeit. Paulus ist in diesen Kapiteln dabei, Juden und Heiden zu demütigen, um sie zu vereinen. Er hatte vorher die Juden gedemütigt und er demütigt auf diese Art jetzt ganz konkret die Heiden. Ab Vers 23 zeigt Paulus jetzt den Heiden die andere Seite, also den Fall, dass Gott Israel, die eine Zeit lang verstockt gewesen sind, also herausgerissen sind aus diesem Ölbaum, wieder einpropfen kann. Und Paulus schreibt ab Vers 23, wenn aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzupropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden? Aus der Biologie wissen wir, dass man nicht jeden Baum mit jedem Ast veredeln kann. Der Baum oder der Zweig, die man dazu benutzt, sie müssen von der Art zueinander passen. Ich kann zum Beispiel nicht einen Ast von einem Kirschbaum nehmen und den in einen Apfelbaum stecken und dann wachsen Kirschen am Apfelbaum. Die Art muss zueinander passen. Bei einem Apfelbaum ist zum Beispiel, Apfel ist ein Kernobst, so sagt man, und die Kirsche ist Steinobst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ast aus einem Kirschbaum nehme und diesen Ast in einen Pfirsichbaum stecke, der auch Steinobst ist, dann kann das gut gehen, es muss aber nicht gut gehen. Es ist schon näher verwandt. Wenn ich aber jetzt einen Ast von einer Apfelsorte nehme und stecke das in eine andere Sorte eines Apfelbaumes, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass das funktioniert. Und wenn ich aus dem gleichen Baum einen Ast nehme und es in den gleichen Baum einpropfe, dann ist es fast sicher, dass das funktioniert. Und mit diesem Gärtnerprinzip erklärt Paulus jetzt den Heiden, dass es für Gott das kleinste Problem ist, diese edlen Ölzweige wieder zurück in ihren eigenen Baum hineinzusetzen. Im Vers 24 hat Paulus gesagt, dass einen wilden Ölzweig in einen edlen Ölbaum hineinzusetzen, das ist im Prinzip ein Kunststück, weil es nicht die gleiche Art des Baumes ist. Es ist wieder die Natur, sagt Paulus. Ja, in der Theologie könnte man jetzt theoretisch sagen, dass es viel einfacher ist, einen Juden zu retten, als einen Heiden zu retten. Dass Gott dich als Heide gerettet hat, dass das mit dem Umpropfen funktioniert hat, das ist ein Wunder Gottes, sagt Paulus. Dass Gott Israel wieder zurück in seinen Baum bringt, Ist überhaupt gar kein Problem. Und wenn Gott das hinbekommt, dass du als Heide, als ein wilder Ölzweig auf einem edlen Ölbaum wächst, dann kriegt Gott es mit Sicherheit in, dass die eigenen Zweige wieder in diesem Baum wachsen werden. Es ist für Gott also überhaupt kein Problem, die Verstockung Israels, die zurzeit noch anhält, wieder aufzuheben und Juden wieder zum Glauben zu rufen. Und somit zeigt Paulus auch in diesen Zeilen hier wieder, dass die Souveränität Gottes in der Errettung die Grundlage dafür ist, dass sein Volk einmal wieder zum Glauben kommen wird. Gott ist imstande, sie wieder einzupropfen und zum Glauben zu bringen, sagt Paulus hier im Vers 23. Es ist eine Leichtigkeit für Gott. Und somit sagt Paulus den Heiden unterm Strich mit dieser Illustration, du brauchst dir gar nichts darauf einbilden, dass du in diesem Baum sitzt. Ich bin derjenige, der ausreißt und der einsetzt. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Ich komme zum Schluss und möchte abschließend wieder zeigen, was Paulus mit diesen Worten damals bei den Römern beabsichtigt hat und wie wir das heute anwenden können. Der eindeutige Imperativ in diesem Text an die römischen Heiden lautete: sei nicht hochmütig. Ihr könnt die Anwendung mit einblenden. Was die Situation der Römer war, hatte ich schon in der Vergangenheit mehrfach erwähnt. Unterschiedliche Kulturen in einer Gemeinde, unterschiedliche Prägungen des Gewissens, woraus Uneinigkeit entstand. Wir haben die letzten Male gesehen, wie Paulus in diesem Kapiteln Juden und Heiden demütigt, um Einheit zwischen beiden zu schaffen. Und das Gegenteil von Demut ist Hochmut. Und weil Hochmut die Einheit der Gemeinde zerstört, warnt Paulus die heidnischen Römer hier sehr deutlich vor Überheblichkeit. Die Heiden, sie standen in der Gefahr, über die Juden zu denken, ihr seid die Verstoßenen und wir sind die Angenommenen. Wir sind Gott viel angenehmer als ihr. Wir sind was Besseres vor Gott. Und Paulus, er macht den Heiden klar, komm mal runter, denn Gott kann das ganz schnell wieder ändern. Und genauso möchte Gott durch diesen Text auch uns von unserem hohen Ross runterholen, wenn wir meinen, uns über unsere Geschwister in der Gemeinde zu erheben. So wie die Heiden in der Gefahr standen, die Juden als die Verstoßenen und sich als die Angenommenen anzusehen, so können auch wir meinen, in irgendeiner Hinsicht vor Gott angenommener zu sein als mein Bruder oder meine Schwester in der Gemeinde. Vielleicht siehst du deinen Bruder einen Dienst tun in der Gemeinde und du denkst dir, oh, wie unprofessionell, das hätte ich doch viel besser hingekriegt. Gott hat mich doch viel mehr begabt. Und du erhebst dich über deinen Nächsten, weil du von dem Herrn eine Begabung bekommen hast. Viele Konflikte in der Gemeinde, sie entstehen durch Hochmut. Wir sehen uns unserem Nächsten so weit überlegen, dass wir meinen, Fehlverhalten sogar rechtfertigen zu können gegen unseren Bruder. Und damit ist Hochmut oft eine Ursache für Unbußfertigkeit. Menschen sind so hoher Meinung von sich, dass sie ihre eigenen Fehler gar nicht mehr einsehen können. Unversöhnlichkeit und Hochmut kann damit so weit eskalieren, dass Menschen uneinsichtig werden, sodass man mit ihnen Schritte der Gemeindezucht gehen muss, um solche Menschen aus der Gemeinde hinauszutun. Gott musste den Heiden sehr deutlich sagen, ich kann dich herausschneiden und den anderen, den du verachtest, wieder in seine Stelle hineinsetzen. Gott vermag ihn aufrecht zu halten, ist das, was Paulus in Römer 14 zu den Juden in ihrem Konflikt sagt. Ich bin derjenige, der aufrecht erhält, deswegen sei nicht hochmütig, sondern fürchte den Herrn. Amen.